wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sind in der dritten Staffel in der Folge 27. Heute geht es um Thomas Mann und Johannes R. Becher. Das passt sehr gut, nachdem wir uns letzte Woche über Becher und die Klassiker beschäftigt haben. Wir möchten dann auch darauf eingehen, warum es zwischen denen so ein anhaltendes und intensives, durchaus sehr persönliches, nicht gerade freundschaftliches, aber sehr persönliches, wertschätzendes, gegenseitig wertschätzendes Verhältnis gab. Dem nachzugehen ist interessant, das werden wir tun. Wir werden Briefe zwischen den beiden hören und besprechen und reden.
Genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, es passt an die Klassiker. Das muss man vielleicht erläutern, warum es so gut sich an diese Klassikerfolge anschließt. Wir haben letztes Mal gesprochen über Goethe und Schiller unter anderem. Und also zum einen ist es, kann man natürlich sagen, Thomas Mann ist ein Klassiker des 20. Jahrhunderts. Das ist sicher ein Punkt. Aber vielleicht historisch noch wichtiger ist, dass Goethe und Schiller der Anlass sind, warum Thomas Mann aus seinem Exil überhaupt wieder nach Deutschland reist. Im Jahr 49 zunächst, da ist ja Goethe-Jubiläum und da kommt Thomas Mann zum ersten Mal wieder nach Deutschland, nach Frankfurt und nach Weimar, um das Goethe-Jubiläum zu feiern. Und dann 6 Jahre später ist Schiller-Jubiläum, dann kommt Mann auch wieder nach Deutschland und macht auch wieder einen Besuch in Westdeutschland und eben in Weimar.
Das wird am Ende der heutigen Folge kommen, die Rede, die Thomas Mann in Weimar hält. Im O-Ton werden wir die einspielen.
Zumindest einen Auszug. Sie ist sehr, sehr lang. Wie lange ist sie? Eine Stunde? Das ist wirklich Wahnsinn.
2 Plattenseiten, also ja. 3/4 Stunde in etwa, also eine große Rede. Gleich groß und gleich lang ist auch die von Becher.
Kaum auszuhalten. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Leute das damals ertragen haben.
Ach, das war nur eine halbe Vorlesung. Also unsere Studierenden müssen uns doppelt so lang aushalten.
Ja, aber wir reden auch nicht so gediegen. Naja gut, jetzt nehmen wir zu viel vorweg. Wir wollen heute ein bisschen über das Verhältnis von Mann und Becher sprechen. Vielleicht sollten wir anfangen, also wer Becher ist, das wissen wir ja, wer diesen Podcast hört. Also wer das noch nicht weiß, möge bitte nochmal bei Folge 1 anfangen. Aber die Frage ist ja, wer ist Thomas Mann?
Thomas Mann ist ein bedeutender Schriftsteller der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, sicher auch ein bedeutender Schriftsteller der Weltliteratur, Literaturnobelpreisträger für seinen frühen Roman Die Buddenbrooks. Ist ja auch interessant, dass er den Literaturnobelpreis für ein so frühes Werk bekommen hat. Sehr große, bedeutende Romane von Thomas Mann sind eigentlich erst nach dem Literaturnobelpreis entstanden, Dr. Faustus oder die Josefs-Romane.
Genau. Wichtig für uns ist aber vor allem, was Thomas Mann während der Nazi-Zeit gemacht hat. Das ist, glaube ich, das nochmal Entscheidende, ja. Es ist ja so, dass Thomas Mann auch ins Exil gegangen ist, ähnlich wie Becher, allerdings natürlich nicht nach Russland, sondern der hat sich in den westlicheren Regionen niedergelassen. Also er war, glaube ich, zuerst in der Schweiz, ist das richtig? Und dann ist er nach Amerika gegangen.
Hat er dann die meiste Zeit, genau.
Die meiste Zeit war in Amerika, ne? Und ist dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht nach Deutschland zurückgegangen, sondern wieder in die Schweiz. Und was Thomas Mann ja auch gemacht hat, und das verbindet ihn mit Becher, er ist eigentlich jemand, der relativ deutlich dann die ganze Zeit irgendwie so anschreibt und im Rundfunk auch Reden produziert, um eben das deutsche Volk auch zu erreichen und aufzuklären über diese problematische Entwicklung, die da stattfindet und so ein bisschen auch Widerstand im eigenen Land vielleicht in Gang zu setzen. Das ist, glaube ich, ein Anliegen, das Thomas Mann auch sehr stark umtreibt in dieser Zeit.
Ja, und gerade diese Seite von Thomas Mann ist gerade in jüngster Zeit wieder sehr betont worden, sehr erforscht, sehr herausgearbeitet. Eigentlich seine antifaschistische Haltung, sein Anschreiben, gerade seine Rundfunkreden, sein Engagement gegen den Nationalsozialismus aus dem Exil, das ist sicher etwas, was ihn gedanklich, ideologisch mit Becher verbindet, auf zwei ganz verschiedenen Seiten, Moskau versus USA. Da sitzen die, aber sie haben im Kern das gleiche Anliegen. Sie kennen sich aus jungen Jahren. Mhm. Sie kommen beide aus München. Also Thomas Mann kommt nicht aus München, der kommt aus Lübeck, aber hat sich früh dann in München niedergelassen. Im Schwabing der Weimarer Republik, daher, das kann man sich, glaube ich, so vorstellen, kennen sich die persönlich. Also Becher aus München, Mann, der in München lebt. Also das mag sicher Anlass gewesen sein, dass sich die früh über den Weg laufen.
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wann das anfängt, aber auf jeden Fall ist Thomas Mann dann mit Beginn der Nazi-Zeit ein auf jeden Fall schon sehr etablierter Autor, den Becher unbedingt haben will in seiner Vernetzung, in dem gemeinsamen Kampf gegen den Nationalsozialismus, gegen den Faschismus. Und das ist auch was die beiden verbindet. Das werden wir nachher vor allem in den Briefen sehen, wo Thomas Mann auch immer sehr freundlich auf Bechers Anfragen reagiert. Also er hat meistens nichts, was er zur Verfügung stellen kann an Text, aber er schreibt immer zurück und er ist immer sehr nett und kooperativ. Also dieser Widerspruch, den man vielleicht im Nachhinein konstruieren oder vermuten möchte, der ist eigentlich gar nicht da, sondern Becher und Mann verstehen sich ziemlich gut.
Das kann man sagen, ja, die verstehen sich ziemlich gut. Eigentlich überrascht es so, man stellt sich so, okay, der großbürgerliche Thomas Mann wird vielleicht nicht ein in Durchfühlung gegangen sein mit dem kommunistischen Becher. Nein, das ist nicht so. Die wertschätzen sich gegenseitig, die unterstützen einander, die stellen Texte zur Verfügung, stellen ihre Netzwerke zur Verfügung. Becher lädt Mann mehrfach ein, auch zu reden, zu Aufenthalten. Dazu kommen wir noch ausführlich. Aber das ist etwas, was auffällt. Ein lang anhaltendes, über Jahrzehnte anhaltendes, wertschätzendes Verhältnis.
Genau. Und wir fangen jetzt mal an. Bevor wir in die Chronologie gehen, haben wir uns gedacht, wir schauen uns erstmal an, wie Becher Thomas Mann darstellt oder was er so offiziell über ihn schreibt. Und da haben wir zwei Dokumente, die sich anbieten aus der Nachkriegszeit. Das eine ist von 1949. Da war dieses Goethe-Jubiläum, auf das wir auch später nochmal eingehen. Und da wird Thomas Mann in Weimar ein Preis verliehen. Und zu dieser Preisverleihung hält Becher eine Rede.
Und einen Auszug daraus hören wir jetzt.
Rede zur Verleihung des Goethe-Nationalpreises an Thomas Mann. Hochverehrter Thomas Mann, der Goethe-Ausschuss hat mich als seinen Vorsitzenden beauftragt, Ihnen den Goethe-Preis für das Jahr 1949 zu überreichen. Was uns bestimmt hat, Ihnen den Preis zuzuerkennen, war die Erkenntnis, dass Sie unter allen deutschen Dichtern derjenige sind, der in hervorragendem Maße das Erbe Goethes verwaltet und gewahrt hat, und zwar im Sinne einer schöpferischen Bereicherung und Weiterbildung des goethischen Prinzips, wie es sich in Goethe verkörpert und wie er es gestaltet hat. Sie sind ohne Zweifel der würdigste im Bereich nicht nur der deutschen, sondern der gesamten Literatur der Gegenwart, um diesen Preis in Empfang zu nehmen, der anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Goethes gestiftet wurde und dem eine besondere Bedeutung zukommt. Es ist eine große feierliche Stunde, die wir im Nationaltheater in Weimar heute am 1. August des Jahres 1949 erleben dürfen, denn es ist, als würden wir gewissermaßen teilnehmen an der Begegnung des größten deutschen Dichters der Gegenwart mit dem unsterblichen Genius unseres Volkes, der zum Sinnbild des guten Deutschlands geworden ist. Die schönste Huldigung, die wir Johann Wolfgang Goethe zu seinem 200. Geburtstag darbringen können, ist die, dass unser Thomas Mann die Goethestätten in Frankfurt und Weimar besucht und dass an dem Geburtsort und dem Grabe Goethes der Mann erschienen ist, auf den wir mit Stolz auf einen der besten und edelsten Söhne unseres Volkes hinweisen können. Das unsterbliche Wirken des goethischen Genius mag man vielleicht auch daran ermessen, welch eine tiefe Wirkung es über ein Jahrhundert hinweg auf den großen deutschen Menschen Thomas Mann ausgeübt hat. Und wenn wir von der Unsterblichkeit Goethes reden, so ist Thomas Mann, sein Leben und sein Werk, mit ein Zeugnis dafür, wie tief sich in einem Menschen unserer Zeit diese Unsterblichkeit erfüllt hat. Es kann sich nicht darum handeln, dass ich anlässlich der Überreichung des Goethe-Preises an Sie, hochverehrter Thomas Mann, auch nur den Versuch wage, Ihr Werk zu würdigen. Ich möchte Ihnen nur noch einige Worte sagen, die aus unserer aller Herzen,
aus dem Herzen des deutschen Volkes kommen und die sie in gedrängter Weise noch hören sollen, bevor sie wieder von uns Abschied nehmen. Das deutsche Volk ehrt in ihnen den meisterhaften Sprachbildner und den vorbildlichen Menschengestalter. Das deutsche Volk fühlt, wenn es auch dieses Gefühl nicht immer klar ausdrücken kann, dass sie ihm in ihrer Sprache ein Stück neuer, wunderbarer Heimat gewonnen haben und dass die vielartigen, tiefen Menschengestalten, die sie in ihren Werken geschaffen haben, ein ermutigendes Zeugnis sind der unvergänglichen Fantasie und der unerschöpflichen Gestaltungskraft unseres Volkes. Wir bewundern alle in Ihnen, Thomas Mann, die großartige, ich darf wohl sagen, universelle Persönlichkeit, wie sie in allen Ihren Werken, aber besonders in Ihrem letzten grandiosen Epos Dr. Faustus sich offenbart. Dieses allumfassende und vielseitige Ihrer Persönlichkeit gibt uns den richtigen Hinweis dafür, worin die wahre Freiheit einer Persönlichkeit besteht, nämlich in einer allumfassenden, vielseitigen und tiefen Entwicklung und Ausbildung des Menschseins. Wir danken Ihnen, Thomas Mann, dafür, dass Sie in einer Zeit, da das Irrationale und Vernunftwidrige seine verführerische Wirkung unter ständig wechselnden Formen auszuüben versucht, der Vernunft und einer objektiv erkennbaren Wahrheit die Ehre geben und vor allem in der Übereinstimmung des Menschen mit dem geschichtlich Notwendigen die Freiheit der Persönlichkeit sehen. Wir haben Ihnen zu danken, Thomas Mann, dass Sie, der große Sprachbildner und Menschengestalter, nie gezögert haben, aus Ihrem eigentlichen Werk hervorzutreten, wenn es galt, die Forderung des Tages zu erfüllen und in Streitreden oder Schriften wieder das Verhängnis der Zeit anzutreten. Auch auf diese Weise haben Sie der deutschen Literatur Ihre Großmachtstellung erhalten. Sie haben die Verderber Deutschlands die Macht des Geistes spüren lassen. Sie wurden in der Zeit unserer tiefsten nationalen Erniedrigung ein Sinnbild der Wahrhaftigkeit und Standhaftigkeit im Geistigen.
»1949, Weimar im Nationaltheater. Anlässlich der Verleihung des Goethe-Preises hält Johannes R. Becher diese Rede auf Thomas Mann. Hier wird deutlich, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, also diese Wertschätzung, diese Hochachtung, die Verehrung. Also er lobt ihn in höchsten Tönen. Das ist einerseits zwar typisch bei einer Festrede, bei einer Laudatio, aber man merkt, dass Becher das ernst meint. Also er spricht hier nicht im Sinne einer Funktion oder eines Anlasses. Im Zusammenhang mit den anderen Texten, die wir noch von ihm hören werden, entspricht das genau seiner lebenslangen Wertschätzung.
Ja, also lebenslang weiß ich nicht, aber schon längeren, sagen wir mal so. Ja, was interessant ist, das ist natürlich 49, wir sind also relativ frisch und das ist auch das erste Mal, dass dieser Preis verliehen wird, also ne, das ist ja klar. Becher ist auch in diesem Komitee, also das heißt, der hat darauf hingewirkt, dass Thomas Mann diesen Preis bekommt. Also das ist natürlich jetzt auch kein Zufall, das ist nicht irgendein Preisträger, sondern Becher hat sich dafür eingesetzt, dass Thomas Mann dieser erste Preisträger des Goethe-Nationalpreises in Weimar wird. Das ist ihm natürlich auch wichtig. Ne? Also das heißt, man sucht ja auch jemanden, der eine antifaschistische Position besetzt. Das ist auf jeden Fall, dass Thomas Mann natürlich jemand, wo man schön Haken dahinter machen kann. Es ist aber auch, glaube ich, jemand, der für Becher jetzt attraktiv ist, weil er eben kein Kommunist ist. Und Becher möchte ja auch gerade in dieser Zeit aber sowieso immer die Verbindung auch zum Westen aufrechterhalten. Und insofern ist, glaube ich, jemanden, der ein bisschen aus einer ideologisch anderen Richtung Antifaschist ist, das ist, glaube ich, kein Zufall, dass Becher ausgerechnet Thomas Mann an der Stelle so nach vorne schiebt.
Ganz bestimmt und eigentlich eine starke Position und eigentlich erstaunlich. Also man könnte jetzt mutmaßen, wer wäre sonst in Frage gekommen, aber genau diese Überlegung, jemand, der im Westen im Exil war, der ja auf der anderen Seite steht, dass man den in die sowjetische Besatzungszone, die DDR war ja noch nicht begründet, einlädt, das ist eigentlich ein starkes Statement.
Ja, genau. Also es geht ihm um überideologische Vernetzung, wie im Exil auch noch. Ne? Also das setzt er hier eigentlich fort, indem er sagt, ne, wir müssen gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten und dann ist jemand wie Thomas Mann ein idealer Repräsentant, um den mit einzuladen. spannend ist ja auch, wie er ihn ja auch sehr auf Goethe bezieht. Ja, also ich meine, wir haben letztes Mal in der Folge so ein bisschen in seine Goethe-Einstellung reingehört. Was ist eigentlich an Goethe so toll? Ja, und das ist ja der als Befreier gilt. Da gibt es ja auch diese Rede aus der Zeit. Und jetzt halt eine Situation, in der Thomas Mann auf dieses Werk, auf diese Aufgabe, dieses humanistische Ideal bezogen wird. Das ist eigentlich so, Thomas Mann ist eigentlich so ein bisschen der Wiedergänger von Goethe, so stellt
Becher. So stellt er ihn dar, ja, ja. Und wir sind in Weimar, also da, klar, muss es auf Goethe bezogen sein. Wir haben ja von Becher einen anderen Text, der auf Thomas Mann bezogen ist. Das ist ein Artikel mit dem Titel Für Thomas Mann, verfasst und veröffentlicht zum Anlass des 80. Geburtstags von Thomas Mann 1955. Und in die hören wir auch hinein.
Für Thomas Mann. Wie in keinem modernen Dichter ist in Thomas Mann unsere klassische Tradition lebendig. Er hält sie lebendig dadurch, dass er sie schöpferisch weiterentwickelt und durch neue Errungenschaften bereichert. Dadurch unterscheidet er sich grundlegend von allen Epigonen, die sich auf Schiller und Goethe berufen, aber nicht imstande sind, die klassische Substanz zeitgemäß zu erneuern. Im Werk Thomas Manns ist stets die Forderung des Jahrhunderts mit der Forderung des Tages verbunden und nicht anders als bei unseren klassischen Vorbildern hat auch Thomas Mann sich stets zu seiner Zeit bekannt und nicht versucht, der Zeitproblematik zu entgehen dadurch, dass er ins Exotische abschweifte oder zum Abstrakten seine Zuflucht nahm. Die konkrete Bestimmtheit des Gegenständlichen ist für Thomas Mann nicht nur ein ästhetisches Schaffensprinzip, sondern auch die Wahrheit ist für ihn nur zu erfassen und zu verwirklichen in ihrer Konkretheit. Das Konkrete ist es, um was in Thomas Manns Werk anschaulich und künstlerisch gerungen wird. Thomas Mann hat dadurch stets sein Werk bewahrt vor allen jenen Experimenten, wie sie eine Zeit lang Mode waren. Er hat der Auflösung der Gestalt seinen Willen zur menschlichen Gestaltung entgegengesetzt, er hat im Sprachlichen niemals das Bemühen aufgegeben, Perioden zu bauen und hat sich dadurch den Vorwurf des Veraltetseins seitens aller jener zugezogen, die in der Aneinanderreihung von Kurzsätzen einen neuen Stil schaffen wollten. Thomas Manns Gestaltungskraft, Thomas Manns stilistische Meisterschaft haben sich auf die Dauer als das wahrhaft Moderne erwiesen, als Kraft, die bleibt, als eine Meisterschaft von Dauer. Es wäre aufschlussreich für unsere Literarhistoriker zu untersuchen, ob und wie weit diese schöpferische Bewahrung der deutschen Tradition bei Thomas Mann verbunden ist mit seiner Beziehung zur russischen Epik, vor allem zu Tolstoi. Zweifellos bedeutet für Thomas Mann das Werk Tolstois, das er im Gespräch öfter als die größte künstlerische Leistung seit Homer bezeichnete, ebenfalls einen mächtigen Halt in den Irrungen und Wirrungen seines Zeitalters und stellt an ihn den Anspruch eines Romanwerkes, das in der ganzen Fülle und Vielfalt geschichtliche Ereignisse und menschliche Gestalten zu einem Gerichtstag des Jahrhunderts wird. Wenn man über Thomas Mann schreibt, muss man aber zugleich auch seine hohe universelle Bildung hervorheben, seine gründlichen Kenntnisse nicht nur auf allen Gebieten der schönen Künste, sondern auch seine Kenntnis auf politischem, geschichtlichem und philosophischem Gebiet und sein Vermögen vor allem, diese verschiedenen Kategorien miteinander zu verbinden und sie im Zusammenhang zu erfassen und zu gestalten. Man würdigt das Werk Thomas Manns nicht, wenn man es so auslegt, als sei in ihm kein Widerspruch, keine Entwicklung vorhanden, denn das Gegenteil ist der Fall. Weder sind die Werke Thomas Manns gleichartig und gleichrangig, noch darf auch übersehen werden, dass Thomas Mann eine Strecke Wegs zurückgelegt hat, der ihm oftmals schwierig, wenn nicht ausweglos erschien. Seine innere Auseinandersetzung mit Schopenhauer und Nietzsche war keineswegs eine Privatsache, sondern in ihr kam die Not der deutschen Intelligenz, die Anfälligkeit und Wehrlosigkeit des deutschen Geistes selber zum Ausdruck. Es widerspricht dem ganzen Wesen Thomas Manns, sich etwas leicht zu machen, etwas leicht zu nehmen. Im Gegenteil, er erschwert sich manche Entscheidung, um nur ja nicht in den Verdacht zu geraten, nicht alles und jedes dabei berücksichtigt zu haben. So wurde ihm auch die Entscheidung gegen Nietzsche, dessen künstlerische Faszination beinahe auf alle Intellektuellen um die Jahrhundertwende gewirkt hatte, von ihm selber sich so schwer gemacht, aber das Ergebnis war gerade dadurch eine gründliche Bereinigung mit jenem unheilvollen Phänomen, das den Namen Nietzsche trug. Seine Verbundenheit mit der deutschen Tradition, seine Verbundenheit mit dem Werk Tolstois haben zweifellos dazu beigetragen, dass Thomas Mann nicht nur als Künstler und Denker den Anfechtungen seines Jahrhunderts standhalten konnte, sondern sich ihnen auch politisch gewachsen zeigte. auch in seiner politischen Stellungnahme erfolgte seine Entscheidung nicht von heute auf morgen, aber als er sich nach gründlicher Überlegung dazu gedrängt sah und nachdem er vor allem auch die Hitlerbarbarei an sich selber erlebt hatte, da wurde er in den Zeiten der Verbannung selbst zum Inbegriff der Renaissance des deutschen Geistes und zu einem der Erwecker unseres nationalen Gewissens. Thomas Mann ist nach der Hitler-Niederlage auch nicht von heute auf morgen aus Amerika nach Europa zurückgekehrt. Als er sich aber zu dieser Rückkehr entschloss, hat er aus dieser Entscheidung alle für ihn möglichen Folgerungen gezogen. Es zeugt für die Güte, für den Sieg unserer Sache, dass Thomas Mann, der größte lebende deutsche Dichter, der deutsche Dichter unseres Jahrhunderts, an vorderster Stelle steht, wo es gilt, die Unnatur des zweigeteilten Deutschlands zu überwinden. Thomas Mann steht bei allen jenen, die fleißig und beharrlich bemüht sind, zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes beizutragen und ein neues, wahrhaft demokratisches Deutschland zu begründen. Thomas Mann steht bei allen jenen, die nicht ruhen und rasten, bis der Friede für Deutschland, der Friede der Welt gesichert ist. Wir sind glücklich an diesem, seinem 80. Geburtstag, weil wir auch Thomas Mann beglückt wissen, in der Gewissheit, dass die Zukunft, von der er so lange geträumt, schon begonnen hat. Die Verwirklichung eines wahrhaft demokratischen Deutschlands, das Jahrhundert der Menschenfreiheit, des Völkerfriedens.
Thomas Mann wird 80, Becher schreibt diesen Artikel, nimmt Bezug zunächst auf Goethe, Mann als der Goethe sozusagen des 20. Jahrhunderts, und dann aber auch interessant, dass er dann auf russische Schriftsteller Bezug nimmt, dass er die sozusagen als die großen Sterne am Himmel zeichnet in der DDR 1955. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Zuhören, irgendwie hatte ich so das Gefühl, man spürt sehr deutlich, dass Thomas Mann hier nicht im Publikum sitzt. Das ist ein Artikel, der veröffentlicht wurde. Hingegen davor die Verleihung des Goethe-Nationalpreises 1949, da war Thomas Mann ja da. Der saß ein paar Meter vor Becher, als er sprach. Hier merkt man, Mann ist nicht im Raum anwesend.
Ja, ja, der Text ist halt ganz anders als der andere. Das ist auch viel mehr, es bechert viel mehr in diesem Text, finde ich. Also da sind viele Sachen drin, weil meistens haben wir ja gesehen, wenn Becher über irgendjemand anders schreibt, dass er eigentlich über sich selber schreibt. Und das ist hier wieder so. Also gerade dieses Antimodernistische am Anfang, wo er sagt, Thomas Mann hat sich nie verirrt in so Experimente, wie sie mal eine Zeit lang üblich waren. Naja, wer hat sich denn verirrt? Becher schon selber. Also das heißt, Thomas Mann jetzt hier als ein Vorbild, der hat es richtig gemacht und ich habe irgendwie länger gebraucht, kann man ergänzen, um auf diesen Weg zu kommen.
Und ich habe es gleich gemacht, genau, habe es auch so gemacht.
Ja, schließlich habe ich es auch so gemacht, aber es hat erstmal gedauert so. Und Thomas Mann wusste von Anfang an, dass die großen russischen Dichter, der Realismus, Tolstoi, dass das die wichtigen Vorbilder sind und ich habe ein paar Jahre gebraucht, um da hochzukommen. Also man hört das so raus. Es ist wieder eine Auseinandersetzung mit sich selbst, finde ich. Und was ich auch spannend finde, du hast jetzt das auf Goethe bezogen, aber ich habe das Gefühl, es irgendwie schillert es auch am Ende. Also gerade wo er sagt, dieses vereinte Deutschland, von dem Thomas Mann so lange geträumt hat, sowas Ähnliches sagt er doch in seiner Schillerrede 55 auch in Bezug auf Schiller, dass Schiller davon träumt, dass irgendwie eine bessere Zeit kommt und jetzt ist sie dann da oder jetzt haben wir die Hoffnung, dass das kommt. Und das projiziert er jetzt auf Thomas Mann. Also es ist interessant, wie dann irgendwie diese Zuschreibungen an die zwei älteren Klassiker jetzt aus verschiedenen Richtungen auf Thomas Mann bezogen werden.
Als Inbegriff der, wie sagt er, die Unnatur des geteilten Deutschlands, so in etwa wörtlich oder sinngemäß eben. Das ist ein wichtiges Motiv bei Becher generell. Er hat es bei Goethe thematisiert, bei Schiller oder mit Goethe und mit Schiller und jetzt auch mit und bei Thomas Mann. Das fällt auf. Das,
ja. Wobei Thomas Mann der ideale Kandidat ist, weil der sich ja nicht festlegt. Bekanntermaßen, er reist halt bei jedem dieser Jubiläen, sowohl in den östlichen als auch in den westlichen Teil Deutschlands. Ne? 49 macht er beide Stationen und 55 auch wieder. Und das ist natürlich, der ist der ideale Repräsentant von grenzübergreifender Zusammenarbeit.
Ja, ja. Und das ist ja auch, schlägt immer hohe Wogen in der Presse, im Feuilleton, in den öffentlichen Debatten, auf beiden Seiten. Also da fährt er auch hin, das geht doch nicht. Und er legt sich nicht fest. Er reist aus der Schweiz, wie aus einer anderen neutralen Warte, Er bereist die deutschen Staaten, beide.
Genau. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt der Geschichte zwischen Thomas Mann und Becher mal ein bisschen weiter nachzuspüren. Da kommen wir bis in die frühe Exilzeit hinein. Wir haben ein paar Briefe zusammengestellt.
Ja, und zwar eben 1937-38. Es geht darum, dass eben Becher Mann einlädt, Beiträge für die internationale Literatur bereitzustellen. Gemäß der letzten großen Becher-Ausgabe sind das die frühesten Zeugnisse von Korrespondenz zwischen Becher und Mann.
Johannes R. Becher an Thomas Mann. Moskau, 15. März 1936. Lieber sehr verehrter Herr Thomas Mann, wir wenden uns mit der Bitte an Sie, uns einen Beitrag für die deutsche Ausgabe der IL zur Verfügung zu stellen. Da sie im Augenblick die einzige deutsche literarische Zeitschrift ist, scheint es uns von besonderer Wichtigkeit, Sie zu unseren Mitarbeitern zu zählen. Es wäre für uns eine besondere Freude, von Ihnen einen Beitrag zu erhalten, der Ihre Ansicht über das Schicksal der deutschen Dichtung unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen zum Ausdruck bringt. Sollten Sie aber dazu nicht Zeit finden, so wäre es für uns ebenso wichtig, einen noch unveröffentlichten Teil aus einer Ihrer neuen Arbeiten zum Abdruck bringen zu dürfen. Mit den besten Grüßen, Johannes R. Becher. Thomas Mann an Johannes R. Becher. Küssnacht Zürich, 12. November 1936. Lieber Herr Becher, haben Sie Dank für Ihre freundlichen Zeilen. Es ist schön zu hören, dass die internationale Literatur so floriert. Ich brauche nicht zu versichern, dass ich grundsätzlich sehr gern bereit bin, Ihnen wieder einen Beitrag anzubieten, nur wird es in nächster Zeit seine Schwierigkeit damit haben. Das große Material des dritten Josefsbandes ist ja nun in Buchform herausgekommen und bevor ich den vierten Band in Angriff nehme, beschäftigt mich eine größere Erzählung, die kaum für Ihre Zeitschrift taugen wird. So sehe ich für die nächsten Monate keine rechte Möglichkeit einer Mitarbeit bei Ihnen, aber behalte Ihren Wunsch im Auge. Klaus ist mit seiner Schwester in New York. Sie erreichen ihn am besten über Alfred A. Knopf, 730 Fifth Avenue, New York. Ihr sehr ergebener Thomas Mann. Thomas Mann an Johannes R. Becher. Küssnacht Zürich, 29. März 1937. Sehr verehrter Herr Becher, haben Sie besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen. Vor allen Dingen stelle ich Ihrem Verlage die Benutzung meiner brieflichen Äußerung über Ihre Sonette mit Vergnügen frei. Die internationale Literatur sehe ich immer mit lebhaftem Interesse. Aber Sie wissen, wie selten ich einer Zeitschrift etwas anzubieten habe und in Zukunft wird sich die Gelegenheit dazu noch verringern, da wir hier in Zürich nächstens eine neue Zeitschrift herausbringen, als deren Herausgeber ich zeichnen werde und an die ich natürlich zuerst denken muss. Nun zu der Hauptfrage Ihres Briefes. Der Gedanke, meinen Bruder als Kandidaten für den Nobelpreis aufzustellen, liegt wahrhaftig nahe genug. Über die Würdigkeit kann da kein Streit sein. Dennoch halte ich leider die Aussichten für gering. Ich kenne ungefähr die geistige Verfassung des Komitees, namentlich des ausschlaggebenden Literarhistorikers, der auch mir den Preis in allererster Linie für meinen bürgerlichen Jugendroman zugesprochen hat und auch das, glaube ich, persönlich nicht besonders gern. Meine Genugtuung über die damalige Auszeichnung wurde immer schon beträchtlich eingeschränkt durch den Gedanken, wer alles den Preis nicht erhalten hat. Wenn Sie bedenken, dass weder Tolstoi, noch Ibsen, noch Strindberg, noch Gorki, noch Wedekind zu dieser Ehre gelangt sind, so dürfen Sie sich nicht wundern, dass auch eine Erscheinung wie mein Bruder zu denen gehört, die wohl keine Aussicht darauf haben. Wegen der Aufstellung der Kandidatur, des Vorschlages einen Rat zu geben, ist unter den bestehenden Umständen sehr schwer. Die nichtdeutschen Staaten denken an ihre eigenen Kandidaten. Es ist nicht zu erwarten, dass Frankreich und die Tschechoslowakei anstelle ihrer Valerie und Čapek Heinrich Mann empfehlen. Vorschlagsrecht haben ferner die früheren Preisträger. Für meine Person scheide ich aus, weil man mich in dieser Sache als Partei betrachten würde. Unter den anderen früheren Preisträgern traue ich weder Hauptmann noch Hamsün, noch auch der Lagerlöf ein hinreichendes Interesse für die Persönlichkeit meines Bruders zu. Hoffnung wäre allenfalls zu setzen auf Sinclair Lewis und etwa noch auf die Unstedt. Diese könnte man versuchen, für den Gedanken zu gewinnen. Weiteres wüsste ich im Augenblick tatsächlich nicht zu raten. Übrigens ist für dieses Jahr der Vorschlagstermin meines Wissens schon beträchtlich überschritten, denn wenn ich mich nicht irre, müssen solche Anträge schon im Januar gestellt werden. Wohl bin ich überzeugt, dass das Komitee auf einen Druck der öffentlichen Weltmeinung immer eine gewisse Folgsamkeit zeigen wird, also käme es darauf an, diese zugunsten der Kandidatur mobil zu machen. Aber eine solche Aktivität würde immer nur von der Linkspresse ausgehen und möglicherweise die entgegengesetzte Wirkung haben. Das ist alles traurig, aber es ist so. Mich beschäftigt und beunruhigt dieser Gedanke längst, aber er gehört zu meinen Wünschen, die mit viel größeren allgemeineren Wünschen für eine bessere Zukunft eng verbunden sind. Mit verbindlichen Grüßen, Ihr Ergebener Thomas Mann.
Interessant, gerade in dieser letzten Passage ja, wie da debattiert wird oder verhandelt, ob und warum und wie Heinrich Mann zum Literaturnobelpreis kommen könnte. Offensichtlich hatte Becher ihn gefragt, was er von der Idee hält. Becher möchte die Nominierung initiieren und fragt Mann, was er davon hält, und er äußert sich dann dazu. Also sehr interessant, wie man hier in einem sehr privaten Gespräch diesen Überlegungen zusehen kann, wie Literaturnobelpreisträger gemacht werden, unter anderem.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja, das ist interessant. Ich meine, Heinrich Mann ist naheliegend, weil der natürlich eher ein linker Schriftsteller ist, ne, von seinen Texten her. Also der liegt näher bei Becher. Insofern ist irgendwie klar, dass ein gewisses Interesse besteht vielleicht. Und dann dieses interessante Taktieren von Thomas Mann, wo er dann sagt, naja, aber wer soll denn den vorschlagen? Also ich kann es nicht machen, ich bin befangen. Ja. Und dann die Ausländer werden es auch nicht machen, die werden ihre Kandidaten haben. Und wenn man jetzt an die deutschsprachigen Autoren denkt, naja, wer soll es da? Also das heißt, er überlegt ja wirklich ernsthaft, wer könnte es überhaupt machen, und gibt Becher so ein paar Tipps, wen er vielleicht fragen könnte oder wo es aus seiner Sicht gar keinen Sinn hat.
Genau, und eben die Weltöffentlichkeit gilt es zu bearbeiten. Also das finde ich auch so, dann lass uns doch mal die Weltöffentlichkeit bearbeiten, dann gelingt's. Das ist seine Lebenserfahrung. Also das ist auch sehr interessant. Sowas schreibt und sagt dann Thomas Mann im Wissen, dass man die Weltöffentlichkeit ja beeinflussen oder auf sie einwirken kann. Das ist sehr interessant als Selbsteinschätzung oder eben auch als Einschätzung kommunikativer Mechanismen. Ich als Thomas Mann habe die Weltöffentlichkeit unter Umständen auch zur Verfügung, wenn ich die entsprechend bearbeitet, dann sagt sie das oder verstärkt das, was ich sagen möchte. Also nicht bescheiden.
Nein. Aber ich meine, das ist wirklich, ihr verhandeln eigentlich zwei Größen der deutschsprachigen Literatur darüber, wie sie mit zusammenarbeiten können. Also es ist ja nicht, du sagst, es ist nicht bescheiden, ja, aber er denkt natürlich auch an Becher, weil er sich ja in der Sache raushalten wird, weil es sich um seinen Bruder handelt, und da kann er, sagt er, das kann er nicht machen aus Parteilichkeitsgründen. Also wenn, dann muss Becher das schon machen. Mhm. Ja? Also das heißt, er traut Becher auch irgendwie zu, die Weltöffentlichkeit zu
beeinflussen. Ja, es ist auch realistisch. Ich meinte das gar nicht polemisch, also nicht bescheiden, aber realistisch. Oder die wissen schon, wer sie sind und worüber sie hier gerade verhandeln.
Ja, genau. Also das ist sehr, sehr spannend, wie man sieht, wie sie zusammenarbeiten an der Stelle. Und auch vorher haben wir diese zwei Briefe, die typisch sind für die Zeit. Becher hat die internationale Literatur, da muss er halt irgendwelche Beiträge haben, und er möchte natürlich auch irgendwie von renommierten Leuten Texte haben und fragt halt Thomas Mann an, und Thomas Mann sagt dann, naja, ich habe gerade nicht so was Kurzes, für Zeitschriften ist immer schwierig, weil ich an diesen langen Romanen arbeite, aber ich werde das im Auge behalten. Und er sagt an anderer Stelle auch, die internationale Literatur lese ich auch sehr, mit sehr viel Gewinn. Also er nimmt das zur Kenntnis, ist durchaus eine wertschätzende Rückmeldung auf Bechers Arbeit, die er da macht.
Was war denn diese internationale Literatur? Mir war die nicht so vertraut, diese Zeitschrift. Kannst du über die etwas erzählen?
Nicht sehr viel, weil ich sie jetzt auch nicht zur Kenntnis genommen habe, aber das ist eine Exilzeitschrift, eben wo Becher redaktionell aktiv war und die eben, wo er eben versucht hat, Literatur zu produzieren oder zu versammeln und Artikel, die eben im Sinne eines antifaschistischen Denkens, ne, irgendwie gedacht sind. Also so ein Vernetzungsorgan auch der Intellektuellen im Ausland. Aber auch da, es gibt, glaube ich, einen Forschungsbeitrag, einen größeren zur IL, aber nicht sehr viel. Also auch das ist so eine Sache, ich weiß nicht so viel drüber, weil ich die Zeitschrift selber nie durchgeguckt habe, und Forschungsbedarf wäre da, glaube ich, schon auch noch, sich die nochmal genauer anzuschauen.
Dann gehen wir weiter in ein nächstes Briefkonvolut, in ein kleines Konvolut. Wir haben vorbereitet die Briefe über die Sinn und Form einer Literaturzeitschrift, die nach 1945 von Becher initiiert gegründet wird und über die Entwicklung, Gründung, Namensgebung auch dieser Zeitschrift unterhalten sich nun Mann und Becher.
Johannes R. Becher an Thomas Mann, Berlin, den 24. April 1948. Lieber, sehr verehrter Herr Thomas Mann, nachdem wir absichtlich einige Jahre haben verstreichen lassen, um einen Überblick zu gewinnen über die in Deutschland vorhandenen literarischen Kräfte, wollen wir nun daran gehen, eine repräsentative literarische Zeitschrift zu gründen. Als Herausgeber sind vorgesehen Herr Paul Wiegler und ich, und Herr Peter Huchel hat sich bereit erklärt, die Redaktion zu übernehmen. Diese Zeitschrift soll alle 2 Monate erscheinen, damit wir uns nicht gezwungen sehen, aus Stoffmangel Minderwertiges veröffentlichen zu müssen. Bei der Suche nach einem entsprechenden Titel wurde nun der Vorschlag gemacht, dass ich mich an Sie wenden soll mit der Frage, ob Sie es für glücklich und wünschenswert finden, dieser neuen Publikation den Namen der seinerzeit mit Ihnen verbundenen Zeitschrift Maß und Wertung zu geben. Es versteht sich von selbst, dass dieser Gedanke nicht aufgetaucht wäre, wenn die neue Publikation sich nicht mit der alten wesensverwandt fühlen würde. Es lässt sich zweifellos vieles dafür und dawider sagen, den alten bewährten Titel einem neuen Unternehmen zu verleihen. Was aber wohl am meisten dafür spricht, scheint mir in der Tatsache zu liegen, dass in Maß und Wertung genau das ausgedrückt ist, was nach wie vor Deutschland am dringendsten Not tut. Bitte haben Sie die große Freundlichkeit, mir Ihren Standpunkt mitzuteilen. Wir hoffen selbstverständlich vor allem darauf, dass Sie diesem neuen Unternehmen Ihre Unterstützung zuteilwerden lassen. In welcher Art ist Ihnen selbstverständlich ganz anheimgestellt. Vor einigen Tagen habe ich ein neues Gedichtbuch Ihnen zugeschickt. Hoffentlich haben Sie es inzwischen erhalten. Mit hochachtungsvollem Gruß, Ihr Johannes R. Becher. Thomas Mann an Johannes R. Becher. Pacific Palisades, 20. Mai 1948. Lieber, sehr verehrter Herr Becher, haben Sie vielen Dank für Ihre freundlichen Mitteilungen vom 24. April. Es ist ja eine gute und schöne Nachricht, die Ihr Brief mir bringt. Ich freue mich auf die Zeitschrift und hoffe recht bald, das erste Heft in Händen zu haben. Was nun den Titel betrifft, so möchte ich Ihnen von Maß und Wert doch abraten. Es könnte sonst die irrige Vorstellung entstehen, als ob es sich um eine direkte Fortsetzung unserer Zürcher Monatsschrift handelte, und was ich namentlich geltend machen muss, ist die Tatsache, dass Dr. Opprecht, der sehr an dieser Zeitschrift hing und sie nur widerstrebend unter dem Druck der Umstände aufgegeben hat, noch immer mit dem Gedanken umgeht, sie zu erneuern. Es muss recht schwer sein, einen Namen für eine Zeitschrift zu finden. Aber ich zweifle nicht, dass Sie und Wiegler und Peter Huchel mit vereinten Kräften etwas Gutes und Anziehendes zustande bringen werden. Ihr Gedichtband ist noch nicht da. Ich brauche nicht zu sagen, dass ich mich herzlich auf ihn freue. Ihr ergebener Thomas Mann. Johannes R. Becher an Thomas Mann, Berlin, den 11. Juni 1948. Lieber, sehr verehrter Herr Thomas Mann, ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 20.05. Nun haben wir doch einen eigenen Titel gefunden, der zwar in einer gewissen Weise erinnern kann an Maß und Wert. Der Titel unserer neuen 2-Monats-Zeitschrift ist Sinn und Form. Darf ich bei dieser Gelegenheit Sie noch einmal bitten, uns eine Ihrer neueren Arbeiten zur Verfügung zu stellen? Mit besonderer Freude haben wir alle Ihr Eintreten für den Staat Israel gelesen. Mit den besten Grüßen, Ihr Johannes R. Becher.
Das ist sehr interessant. Hier kann man auch wieder in einer Werkstatt zuschauen, wie kommt eine Literaturzeitschrift zu ihrem Namen. Die Sinn und Form gibt es heute noch. Die wird herausgegeben von der Akademie der Künste in Berlin. Ist eine renommierte, angesehene Literaturzeitschrift, von Becher wesentlich mitinitiiert.
Genau, das ist wirklich eins der Vermächtnisse von Becher, die vielen heute gar nicht mehr bewusst sind, dass die überhaupt von Becher kommt, ne? Also diese Zeitschrift ist heute noch etabliert und geht aber zurück auf das Jahr 1948, als Becher eben sich überlegt, eine Zeitschrift zu gründen. Und dann schreibt er wieder an Thomas Mann, weil man eben in der Diskussion überlegt hat, ob man nicht diesen Namen die Exilzeitschrift nehmen könnte, die Thomas Mann damals in Zürich gemacht hat. Und dann muss er natürlich Thomas Mann fragen, wie ist es denn, können wir euren Titel verwenden? Und Thomas Mann sagt, naja, lieber nicht. Und wahrscheinlich ist es auch besser so, weil Sinn und Form doch ein sehr viel schönerer Name ist als Maß und Wert. Ne?
Maß und Wertung. Stell dir vor, Sinn und Form hieße heute Maß und Wertung. Also ich glaube, entweder gäbe es die Zeitschrift nicht mehr oder den Titel hätte man geändert. Der hätte nicht überlebt, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ja, so, es ist so, das ist so Goethe-mäßig. Das ist das, was Becher Mann ja auch zuschreibt, ne? Dieses Goethe, ne? das klingt nach Goethe so ein bisschen oder ist da angelehnt. Während Sinn und Form ist halt schon ein bisschen schlichter und moderner einfach. Ne? Das ist ja wie Form und Inhalt eigentlich.
Mhm, so.
Nur Form sehr und Inhalt würde nicht schön klingen.
Nicht sehr. Sinn und Form, es klingt gut. Komplexer und geheimnisvoller als Sinn und Inhalt. Genau, das wäre vielleicht zu schlicht, sogar für die 50er Jahre zu schlicht. Aber schon spannend, wie hier eben einerseits diese begriffliche Mode einerseits, aber dann eben auch die Hintergründe, die für oder gegen einen Titel sprechen. Und wie man schreibt, es ist gewiss schwierig, einen Titel für eine Zeitschrift zu finden. Und die verhandeln das da miteinander aus. Und Becher fragt Mann um Rat. Schon sehr spannend.
Ja, ja, genau. Also auch hier wieder Zusammenarbeit zwischen den beiden. Ne? Also das ist auch wieder eigentlich, ich meine, natürlich fragt er ihn erstmal wegen Lizenzfragen, ob er den Titel nehmen darf. Aber Thomas Mann fängt dann auch an zu beraten und so weiter. Und am Ende schreibt er auch wieder, ich freue mich auf Ihren neuen Gedichtband. Müsst jetzt nachgucken, welchen Becher da gerade aktuell hatte. Aber auch hier wieder so ein Beleg, dass Mann immer auch regelmäßig Bechers Bücher liest. Also es ist nicht nur so, dass Becher Mann liest, sondern Mann liest auch Becher. Der lässt sich immer die Bücher schicken und kommentiert dann auch, ah ja, das hat mir wieder sehr gut gefallen und so weiter.
Mhm. Im Letzten, es sind noch zwei Briefe, die wir vorbereitet haben, da geht es um Besuche in Deutschland. Also
die bereits angesprochenen Besuche, ne?
Die bereits angesprochenen, genau, 49 und 55, das wird dann eine schöne Überleitung auch sein auf die beiden Reden, wo wir dann Becher und Mann in Person sprechen hören werden. Interessant an den folgenden Briefen, die Erwägung und Abwägung dessen, was für oder gegen Besuche in Deutschland spricht. Und wir hören uns die jetzt an.
Thomas Mann an Johannes R. Becher, Pacific Palisades, 2. Januar 1949. Sehr verehrter Herr Becher, Ihre Zeilen vom 29. November sind in meinen Händen. Zunächst muss ich Ihnen sagen, dass die Zeitungsmeldungen, dass ich im kommenden Frühjahr oder Sommer Deutschland besuchen würde, recht sehr in der Luft standen. Ich habe solche Absicht nie kundgegeben und bin sehr ungewiss, ob es auch dieses Mal zu einem solchen Besuch kommen wird. Ich habe im Zusammenhang mit der Goethe-200-Jahr-Feier im Osten dieses Landes und in England einige Vorträge zu halten. Ob mich mein Weg noch weiterführen wird, ist heute noch ungewiss, denn ich bin nicht mehr im sportlichsten Alter und muss, wenn ich noch etwas vor mich bringen will, mit meinen Kräften haushalten. Immerhin ist es möglich, dass ich auch die Schweiz noch besuche. Der Besuch in Deutschland aber, lassen Sie mich Ihnen das vertraulich sagen, ist und bleibt mir höchst problematisch, besonders auch, weil ich voraussichtlich nicht ohne große Schwierigkeiten meinen Besuch auch auf die Ostzone ausdehnen könnte, während ich doch immer bestrebt bin, in Wort und Tat eine einseitige Festlegung auf eine der beiden Sphären zu vermeiden. Außerdem kann ich mir, immer vertraulich gesprochen, von einem Aufenthalt in Deutschland kaum etwas anderes als Pein, Verwirrung und eine Belastung meiner Nerven versprechen, die schlecht angebracht wäre. Wenn nun aber die Verleihung des bei Ihnen gestifteten Goethe-Nationalpreises nicht abhängig ist von meiner persönlichen Gegenwart, so nehme ich keinen Anstand, diese Ehrung mit Freude und Dank anzunehmen. Gerade eben habe ich der Gründung einer Thomas-Mann-Gesellschaft in Nürnberg zugestimmt und es ist mir eine Genugtuung, mit derselben Post meine Zustimmung, zunächst persönlich Ihnen gegenüber, zu der freundlichen Absicht zu geben, die man bei Ihnen hegt. Nehmen Sie, sehr verehrter Herr Becher, meine besten Grüße und meine herzlichen Glückwünsche zum neuen Jahr. Ihr Ergebener, Thomas Mann. Johannes R. Becher an Thomas Mann. Berlin, den 13. April 1950. Lieber hochverehrter Thomas Mann. Lange habe ich nichts mehr von mir hören lassen, aber meinen Freunden und mir, das darf ich wohl ohne Übertreibung behaupten, bleiben die Tage in Weimar unvergesslich und allgegenwärtig und wir haben nur den einen Wunsch, sie bald wiederzusehen. Nun erfahre ich durch die Presse, dass sie im Sommer dieses Jahres wieder nach Europa kommen werden und unter anderem in Stockholm sprechen werden. Wäre es da nicht möglich, diese Reise mit einem Besuch unserer Republik zu verbinden, wobei es vielleicht reizvoll wäre, wenn Sie sich einmal in Mecklenburg die Entwicklung der Verhältnisse ansehen würden. Gerade dort, in diesem früher so abseits gelegenen und vernachlässigten Teil Deutschlands, hat das Neue sich überwältigend durchgesetzt. Inzwischen wurde auch unsere Deutsche Akademie der Künste gegründet, deren Präsident nach dem Hinscheiden unseres Heinrich Mann Arnold Zweig geworden ist. Der Akademie gehören ferner an Bert Brecht, Anna Segers und ich, der ich zum Leiter der Sektion für Dichtung und Sprachpflege gewählt wurde. Sie sollen wissen, dass es für uns natürlich eine große Ehre bedeuten würde, Sie zum korrespondierenden Ehrenmitglied unserer Akademie wählen zu dürfen. Aber dann möchte ich doch zunächst bei Ihnen vorfühlen und möchte um Ihre Stellungnahme zu diesem Projekt bitten. Die Zeitschrift Sinn und Form wird künftighin von der Akademie herausgegeben werden, aber soll ihre bisherige Richtung beibehalten. Vielleicht, wenn die Gelegenheit sich ergibt, bestimmen Sie einmal einen Beitrag wieder für unsere Zeitschrift. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die 4 Bände der Auswahl meiner Arbeiten übersende. Mit den besten Grüßen für Sie und Ihre Gemahlin, Ihr Johannes Erbecher.
Auch hier wieder kann man zuschauen in Alltagsdinge, die diskutiert werden. Mann wird von Becher eingeladen, nach Weimar zu kommen. Er erwägt, soll ich nicht, was spricht dafür, was spricht dagegen. Interessant am Ende ja auch, dass er sagt, also wenn ich den Preis kriege, ohne dass ich hinfahren muss, dann sehr gerne. Und dann im zweiten Brief, im Gegenbrief, bedankt sich dann Becher bei Mann für den Besuch 49, wo er ja eben zur Entgegennahme des Goethe-Preises nach Weimar gereist ist. Die vielen Ämter, die Becher da anhäuft, auch dieses Detail Sinn und Form, das war mir gar nicht klar, dass das zunächst ja eine private Initiative von Becher und Freunden war und erst Jahre später dann formal in die wiedergegründete oder neu gegründete Akademie der Künste der DDR dann integriert wurde als Akademieprojekt. Auch hier kann man, glaube ich, sehen, wie in dieser Zeit die Funktionen von Becher zunehmen. Er wird zum Funktionär, zum Kulturfunktionär, zum Literaturfunktionär, Schritt für Schritt. Er sagt ja, jetzt bin ich neulich zu dem und jenem gewählt worden und auch das mache ich noch. Und so diese Rollen, die ergeben sich für ihn genau in diesen Jahren 8, 49, 50, 51 im Vorfeld seines Ministeramtes.
Ja, das sieht man hier ganz deutlich. Also er hat ja schon gesagt, dass er in dieser Jury war, die den Goethe-Preis nominiert. Jetzt sagt er, er ist da in dieser Sektion der Akademie für Literatur zuständig oder so ähnlich. Er ist ja zeitweise erst gleichzeitig immer noch Kulturbund-Vorsitzender. Das ist er die ganze Zeit, ne, bei dieser Zeitschrift, wo Sinn und Form ist er beteiligt. Also der ist an allen möglichen Stellen in irgendwelchen Ämtern. Das ist wirklich krass, wenn man das so mal nacheinander hört, wo er überall zugange ist. Und umgekehrt sieht man hier, wie Thomas Mann taktiert und überlegt, will ich überhaupt nach Deutschland reisen? Also wir wissen, dass er sich dann entschieden hat zu dem Zeitpunkt aus dem ersten Brief, da ist er noch am Überlegen. Und interessanterweise sagt er eben auch, also ich will ja jetzt keinen der beiden deutschen Staaten ist es ja noch nicht, aber will ich keine bevorzugen, darauf achte ich sehr. Und wenn ich jetzt zu euch kommen würde, dann würde das ja so wirken. Und deswegen, es ist ein Grund. Und ich glaube, dass sich dann später diese Möglichkeit auftut, die Goethe-Feiern in Frankfurt zu besuchen, das ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, wo Thomas Mann dann sagt, okay, wenn ich in beide Länder fahren kann, dann ist okay, dann mache ich's. Ne? Also da ist irgendwas noch passiert zwischendurch. Ich meine, er hatte noch ein paar andere Argumente, Gesundheit und Alter und so weiter. Also das hat sich dann wahrscheinlich irgendwie geklärt im Laufe der Zeit. Das war 49, genau. Jetzt haben wir noch 55, den zweiten Besuch Thomas Manns.
Ja, und da haben wir wieder schöne Sachen. Ich mag ja immer O-Töne. Die Reden von Thomas Mann und Johannes R. Becher 1955 im Nationaltheater in Weimar anlässlich des Schiller-Jubiläums sind aufgezeichnet worden, dann auch in einer sehr schönen Platte veröffentlicht. Wir haben diese Platte, die kann man antiquarisch erwerben, Ansprachen zum Schillerjahr 1955 in Zusammenarbeit mit den nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, eine Eterna-Platte, sehr gediegen gemacht, qualitativ sehr hochwertig, tontechnisch, drucktechnisch, feste Schachtel, 2 Platten in schönen Schuber, ein wunderbares Beiheft, eine sehr solide Plattenproduktion mit recht interessanten Begleittexten. Da könnte man fast ins Anekdotische gleiten, denn Nur als kleine Klammerbemerkung, ein gewisser Bodo Uhse, der mir bislang gar nicht bekannt war, fungiert hier als der Literaturkritiker. Bodo Uhse war ein renommierter Literaturkritiker der DDR. Er ist lustigerweise der leibliche Bruder von Beate Uhse, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dann eben ihre Läden für Sexbedarf eröffnet hat. Und auch interessant, dass ja, Beate Uhse irgendwie in dieser Platte ja, über ihren Bruder präsent ist, also in einem ganz anderen System. Beate Uhse, die sich ja in der Schweiz niedergelassen hat mit ihrem Unternehmen, während ihr Bruder ein angesehener Literaturkritiker in der DDR war.
Da sieht man halt wieder, wie unklar oder wie sich diese Staatsentwicklung auch die Familien irgendwie durchgezogen hat. Also Becher erwähnt ja in dem einen Brief eben auch noch Heinrich Mann, der Vorsitzender der Akademie war, ne? Und dann mussten sie ihn ersetzen, weil er gestorben ist. Und währenddessen ist Thomas Mann immer noch im Ausland. Also das sind ja solche Sachen, durch die diese Staatsgrenzen laufen auch durch die Familien durch.
Ja, ja. Und da ist gerade die Familie Uhse ein schönes Beispiel dafür, in Ländern, in ganz unterschiedlichen Biografien, in unterschiedlichen Entwicklungen, Funktionen, Orten. Ich fand das ein sehr berührendes, interessantes Detail, draufzukommen, was hier auch wieder noch alles drinsteckt und symptomatisch für diese Zeit ist. Aber jetzt wieder zurück zu den eigentlichen Kernthemen unseres Podcasts und auch der heutigen Folge. Thomas Mann und Becher, 1955 in Weimar. Und wir beginnen mit Becher.
Die Tragik Friedrich Schillers beginnt, wenn wir sie auf ihre geschichtlichen Wurzeln zurückverfolgen, mit der Besiegelung der Niederlage des Bauernkriegs. Schillers Tragik ist die deutsche Tragödie. Die Folge der Niederlage im Bauernkrieg war zunächst der Dreißigjährige Krieg, die große deutsche Not- und Sterbenszeit, wenn auch die Renaissance Dichter und Denker von dem alsbaldigen Anbruch eines humanistischen Menschenzeitalters träumen ließ. Das Jubelgeläute anlässlich des Westfälischen Friedens aber verklang in einer Alltäglichkeit, die grau und bedrückend war. Für Friedrich II. War in seiner preußischen Beschränktheit Deutschland nicht einmal mehr ein sprachlicher Begriff, sondern nur noch eine Modetorheit, eine Fiktion von Schwarmgeistern, die er mit Spott abfertigte. Was darauf folgte? Ruf der Marseillaise, die nicht das Echo bei den Deutschen fand, um die vielen Bastillen zu stürmen. Und eine Elite wartete auf ihre Zeit und war verurteilt zum Warten. Nachdem die Deutschen nicht die Kraft hatten, angesichts der französischen Revolution ihre Tragödie zu überwinden, vertiefte sich auch Schillers Tragik, der seinerzeit alles unternommen hatte, um seinem Volke in dem Bestreben, ein freies Reich deutscher Nation zu gründen, Kraft und Mut zu verleihen.
Ja, wir haben ja letztes Mal in der Folge schon ein bisschen was aus dieser Rede gehört. Da habe ich das gelesen. Das insofern ist es die Frage, wie weit wir inhaltlich darüber reden müssen. Aber wir haben jetzt hier diesen schönen, gediegenen Becher-Sound, der ein bisschen anders ist, als wenn ich die Zitate lese, glaube ich.
Allerdings. Und man kann hier auch sich sehr gut plastisch vorstellen, man sitzt in den holzknarzenden Stühlen des Schiller-Theaters in Weimar. Also man hört ja auch den Raum. Ganz leise diese Stimmung des Publikums, ja, sind ja hunderte und tausende Leute hier anwesend. Man spürt die irgendwie, man hört die und man hat so das Gefühl eines sehr gemütlichen Nachmittags oder Abends. Also man könnte fast entschlummern oder ein bisschen Nickerchen machen, wenn man Becher sprechen hört hier in Weimar.
Ja, genau. Also es ist eine sehr ganz andere Redekultur, als wir die heute haben. Also ich hatte das ja vorhin schon angedeutet. Allein die Länge dieser Rede, wir haben jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt rausgesucht. Wenn man, also ich habe es noch nicht geschafft, diese Rede in Gänze zu hören. Also irgendwann steige ich dann aus und denke, es reicht jetzt. Also lesen kann ich sie ganz gut, aber hören, puh.
Ja, aber vielleicht, wenn man Einschlafschwierigkeiten hat, könnte man sie verwenden.
Ja, genau, aber man kann nicht wirklich der Argumentation so lange zuhören. Also mir fällt das jetzt schwer, in diesem Duktus, wie er das hier so schön vorträgt.
Ja, es wird dann eher zu einem ästhetischen Erlebnis, weniger zu einem inhaltlichen. Wollen wir uns anhören, wie Thomas Mann spricht?
Unbedingt, ja.
Dann hören wir Thomas Mann.
Man muss, hört man ihn zur Zeit der Jungfrau von Orléans sagen, man muss, wie ich bei diesem Stück sehe, sich durch keinen allgemeinen Begriff fesseln lassen, sondern es wagen, bei einem neuen Stoff die Form neu zu erfinden und sich den Gattungsbegriff immer beweglich zu halten. Das klingt recht praktisch. Es drückt sich ein frisch realistisches Verhältnis zur Form, zur Kunst darin aus. Und schon meldet sich das Bedürfnis, dem himmelblau-idealistischen Nimbus, der seine Gestalt als konventionelle Glorie umgibt, denn doch ein etwas kräftigeres Kolorit zu geben, ihm den Farben des Realismus, den Farbton des Realismus beizumischen, der zum Wesen seiner Größe gehört. Man findet in den Äußerungen dieses Freiheitsideologen zur Politik und zum sozialen Problem eine realistische Unverschwärmtheit, die zuweilen verblüfft. Es bleibt nicht bei den berühmten, die Mehrheit ist der Unsinn, womit er die Demokratie vor den Kopf stößt. Er konnte es mit dem Wort so grob treiben, wie in dem Distichon von der Würde des Menschen. Nichts mehr davon, ich bitte euch, zu essen gebt ihm, zu wohnen. Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst. Das ist ja sozialistischer Materialismus, Gott behüte. Es ist jedenfalls alles andere als Schönrednerei, die der Gewohnheitsirrtum ihm nachsagt. Nein, kein in Sehnsucht vergehender ewiger Jüngling, kein Schwärmer steht vor uns, sondern ein Mann, gestählt vom Studium der Geschichte, aufs Praktische verwiesen durch das Theater, dessen Forderungen als Meister nachzukommen er, wenigstens der eigenen Meinung nach, spät erst gelernt hat. Zur Zeit der Räuber versichert er, auf dem Theater keine Stimme zu prätendieren. Und will diesen Geniewurf theatralischen Urtemperaments auch kein Drama, sondern einen dramatischen Roman genannt wissen. Don Carlos heißt ein dramatisches Gedicht. Und mit aller Entschiedenheit hielt sein Autor das Stück für ein Buch- und Lesedrama, das auf der Bühne nie recht heimisch werden könne, schon wegen seiner Länge nicht. Aber Langwierigkeit und Langweiligkeit bleiben zweierlei. Und das deutsche Theater scheint dies Lesedrama, das gar so gute Rollen und einen so wunderbar tragenden Vers hat, nicht missen zu wollen und zu können. Auch die Jungfrau von Orléans übrigens nicht, von der Herzog Karl August nach der Lektüre meinte, spielen könne man das Ding doch kaum. Worin Schiller ihm zustimmte, nein, für die Bühne sei allerdings die Jungfrau wohl nichts. Sie wurde einer seiner größten Theatersiege. Und die Leipziger Aufführung, der der 42-Jährige beiwohnte, war wohl der äußere Höhepunkt seines Lebens.
Ja, also das ist ganz interessant. Ich finde, Thomas Mann akzentuiert anders als Becher. Also ich finde, da ist mehr Abwechslung drin, weil er so ein bisschen das auch ins Theatralische, also ich habe das Gefühl, so, wenn man, wie wenn so ein bisschen Spannung auch aufgebaut wird. Also da, ich finde, da ist weniger, es ist zwar auch genauso langsam, aber trotzdem ist da mehr Arbeit irgendwie drin, habe ich so das Gefühl, wenn ich hier zuhöre.
Stärkere Rhythmisierung. Es ist interessant, dass wir plötzlich über den Mann- und Becher-Sound sprechen im Vergleich, aber das bietet sich ja an, diese historischen Tondokumente. Ja, er spricht auch getragen, ja, feierlich, so dieser, das, was heute so fremd wirkt, so spricht heute niemand mehr. Das ist ein anderer Ton, ein anderer Sound, aber Mann akzentuiert anders, er rhythmisiert anders seinen Text und irgendwie wirkt es, ja, wie du sagst, es wirkt fast dramatisch, fast als ob er da was rezitieren würde oder ob's, als ob es ein Monolog wäre, den er hier sprechen würde. Es hat wirklich was Theatrales.
Ja, ja, genau. Und das ist irgendwie, dadurch ist auch Bewegung drin, weil er eben auch mit diesem, diese Ironie, die da, ich meine, Thomas Mann ist eh der große Ironiker, ne? Aber das ist auch diese Ironie, das ist das Lesedrama, das dann zum größten Publikumserfolg im Theater wurde. Also das ist ja, das unterstreicht er ja auch sprachlich, ne? Das ist so bewusst hinkalkuliert. Also es ist schon interessant. Da merkt man vielleicht auch wirklich die viele Radioerfahrung, die Thomas Mann an der Stelle ja auch schon hatte, die Becher ja in dem Ausmaß nicht hat. Also der hat natürlich auch viele Reden gehalten, aber trotzdem viel mehr geschrieben einfach im Exil, während Thomas Mann ja doch als Radiostimme sehr bekannt war in der Zeit. Ne?
Das ist spannend, an das habe ich noch nicht gedacht, aber natürlich, dass das, die also, haben zwei ganz unterschiedliche Medienerfahrungen, Thomas Mann, der sehr, sehr erfahrene Radioredner, der Becher nicht ist.
Genau, also ich meine, vielleicht hat das auch woanders her, aber das ist zumindest ein Punkt, der, glaube ich, eine Rolle spielt, dass Thomas Mann einfach weiß, wie man zu einem Publikum auditiv spricht. Und man merkt, Becher weiß das weniger.
Ja, ja, spannend, wie das hier hörbar wird im Vergleich.
Ja, ja. Und inhaltlich habe ich die Passage natürlich auch deswegen rausgesucht, weil da der sozialistische Marxismus oder Materialismus vorkommt. Das fand ich ganz hübsch. Das ist nämlich auch so eine Pointe, wo Thomas Mann so ironisch ist. Aber das bei Schiller, das ist doch sozialistischer Materialismus. Also das ist natürlich hübsch, wenn man überlegt, in welchem Kontext er diese Rede hält. Und es ist ja, glaube ich, so, dass er im Westen dieselbe Rede gehalten hat. Ne? Die sind, glaube ich, identisch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder war das bei Goethe? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber eine Rede hat er auf jeden Fall identisch gehalten. Das müssen wir nochmal nachgucken. Aber jedenfalls ist das natürlich ein Witz, irgendwie so in der DDR zu stehen und dann zu sagen, ja, bei Schiller gab es auch schon sozialistischen Materialismus.
Schaut und dann mal. Der Zusatz, Gott bewahre.
Gott also, bewahre.
Er macht im Grunde, das ist ja wirklich interessant, einen Witz, den er so in Westdeutschland machen kann, aber er macht den gleichen Witz auch in Ostdeutschland. Er spielt eigentlich mit den Umständen. Also das ist schon, ich würde sagen, ein besonderes Maß an Souveränität, indem er ein Witz auf doppelter Ebene.
Ja, genau. Und das meine ich eben, diese Thomas-Mann-Rede ist viel ironischer, viel witziger. Ich meine, auch da muss man sich ein bisschen reinhören. Auch da ist die Gefahr, dass man wegdämmert. Aber wenn man wach bleibt, dann ist da eigentlich viel mehr Witz und Ironie drin, während der Becher natürlich so ernst das alles so vorträgt und warum der Schiller so besonders ist. Und da ist Thomas Mann natürlich schon irgendwie souveräner und witziger und selbstironischer, was Becher auch kann, wie wir wissen. Aber in dieser Rolle macht er das nie. Also in der Rolle des staatstragenden Redners ist Becher immer ernst und getragen und ne?
Das ist ja auch eine Rolle, die Mann hier nicht hat oder Mann ja nie
stimmt,
hatte.
Stimmt,
Mann
der ist war kein Staatsmann.
Eben, der war nicht Staatsmann, der war immer Schriftsteller. Also Becher hingegen hat sich in die Rolle des Politikers hineingelebt und diese dann auch erfolgreich ausgefüllt.
Ja, ja, und das ist wirklich interessant, wenn man es auf der Ebene nochmal vergleicht, einfach wie die Art und Weise, wie die beiden reden, einfach sehr viel auch sagt über die Rollen, die sie haben und die historischen ja, Hintergründe, deren Erfahrungen und so weiter, die sie haben.
Ja, und Becher ist in seinem Land, spricht, in dem er eben der Funktionär ist, Mann kommt zu Besuch. Also die haben verschiedene Rollen, öffentlich und professionell, sind beide Schriftsteller. aber die Rollen sind verschieden.
Genau, so ist es. Und Thomas Mann natürlich deutlich älter, der ist zu dem Zeitpunkt jetzt schon 80. Becher noch deutlich jünger, lebt aber auch nicht mehr so wahnsinnig lange, hat auch nur noch 3 Jahre vor sich, ne?
Ja, und beide Reden sind, der Tod ist nicht mehr fern bei beiden.
Ja, also genau, obwohl Becher so halt deutlich jünger ist. Deutlich also jünger. Das hört man jetzt nicht den Altersunterschied, oder?
Nein, nein. Am Ende machen wir immer die Frage, was haben wir heute gelernt oder so ähnlich. Nee, wir formulieren sie immer etwas netter. Was gibt es zu sagen zusammenfassend?
Ja, das ist interessant. Also ich glaube, wir haben sehr trotz des relativ schlichten Themas sehr heterogene Dinge jetzt erfasst. Also wir haben natürlich gesehen, dass wie Thomas Mann und Becher relativ eng immer zusammenarbeiten, wie die Kooperation so funktioniert. Wir haben aber gerade zum Ende hin auch nochmal so schön vergleichen können, wie so zwei Größen der deutschen Literatur in dieser Zeit doch ganz unterschiedliche Rollen haben und damit auch unterschiedlich auftreten öffentlich, wenn sie Reden halten. Das ist durchaus ganz spannend.
Und wir hatten die Möglichkeit, in alltäglichen, professionellen, berufsbezogenen Dingen zuzuschauen, in sehr privaten Gesprächen im Briefwechsel. Da kommen sehr viele interessante Details zum Tragen. Wie macht man jemandem zum Literaturnobelpreisträger? Oder soll ich nach 45 und wann und wohin nach Deutschland fahren als Thomas Mann. Oder eben, was sehr faszinierend ist, auch diese lebenslange Bekanntschaft bis Freundschaft zwischen den beiden Schriftstellern, die sich sehr wahrscheinlich aus München kennen, die ein gemeinsames Lebensschicksal teilen. Beide waren im Exil, beide sind im Nationalsozialismus aus Deutschland ausgebürgert worden.
Beide sind jetzt wieder da, also zumindest besuchsweise im Fall von Thomas Mann, aber trotzdem. Ne? Also das heißt, man kehrt dann wieder zurück, arbeitet gemeinsam am Aufbau einer ja, neuen Kultur- und Literaturszene. Ne? Und da ist Thomas Mann ja durchaus aktiv beteiligt, indem er immer wieder mitliest und auch Vorschläge macht und das kommentiert.
Und beide treffen sich in Räumen. Das ist immer das Faszinierende an historischen Tondokumenten, wenn man einfach da in diesen Holzsesseln in Weimar im Schillertheater mitsitzen kann und Becher und Mann beim Sprechen zuhören und zusehen kann.
Ja, das war ja auch ein Ereignis. Thomas Mann kommt zu Besuch. Ne?
Ja.
Becher hat man immer, aber Thomas Mann hat man natürlich nicht immer in Weimar.
Wir sollten den mal in den Podcast einladen.
Ja, genau. Wir arbeiten daran. Gut, dann glaube ich, haben wir es für heute und bringen das zum Ende, würden uns wieder verabschieden und freuen uns auf das nächste Mal.
Wenn wir dann wieder hier sitzen, Toni Bernhard
und Christine Eichhorn.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.